Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
In einer Welt, die ständig im Wandel ist, stehen Führungskräfte mehr denn je unter Druck. Wirtschaftliche Unsicherheiten, Krisen, hybride Teams, all das erfordert mehr als nur Fachwissen. Es braucht die Fähigkeit, Menschen zu verstehen, sie mitzunehmen und in unsicheren Zeiten Stabilität zu bieten. Aber wie gelingt das wirklich? Ein Schlüsselfaktor ist emotionale Intelligenz. Was es damit auf sich hat, ist Thema in dieser Folge vom Kopfhörer. Mein Gast ist Professor Dr. Frank Lattuch, der an unserer Hochschule im Bereich BWL insbesondere Unternehmensführung lehrt und forscht. Herzlich willkommen.
Hallo Katharina, danke für die Einladung.
Ich freue mich, dass du hier bist und wir fangen tatsächlich mit dem sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser an. Emotionale Intelligenz, was genau ist das?
Ein wahrscheinlich abstrakter Begriff für die meisten. Gleichzeitig verbindet man mit Intelligenz das, was landläufig man unter Intelligenz verstehen könnte. Der Aspekt der emotionalen Intelligenz bezieht das Verstehen, Wahrnehmen von eigenen Emotionen, aber auch Emotionen anderer mit ein und diese idealerweise auch selbst regulieren zu können und auch dann für die Interaktion mit anderen Menschen nutzen zu können. Also ich nehme Stimmungen im Raum wahr, ich nehme die Stimmung meines Kollegen wahr, ich nehme wahr, dass er oder sie gerade nervös ist oder etwas aufgebracht ist. Und ich nutze diese Wahrnehmung für das Gespräch oder für die Arbeit, die ich mit ihm oder mit ihr führe.
Das heißt also, emotionale Intelligenz ist etwas, was uns nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Kontext durchaus helfen kann.
Das stimmt. Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe dazu mal eine Anfrage bekommen von der FAZ für ein Interview. Und natürlich, wie das ist, man ist ja kurz geehrt auch, wenn man eine nette, das wirklich eine sehr freundliche Anfrage zu dem Thema und ich habe da meiner Frau berichtet, Mensch, ne, die FAZ hat angefragt, das ist ein Thema emotionale Intelligenz, ob ich dazu was sagen kann und sympathisch hat sie mich gefragt, was weißt du denn darüber? Und das nach vielen Jahren Ehe ist das auf der einen Ebene, auf der persönlichen Ebene schon sehr witzig, ne, dass die Partnerin einfragt, was man darüber weiß und gleichzeitig, was die Partnerin so von einem weiß, was man beruflich so macht, aber ja, das ist okay und da lachen wir drüber und das ist die emotionale Intelligenz ist tatsächlich ein Konzept, was uns beruflich und privat hilft. Ne? Also wir haben Interaktionen im Alltag überall, ob wir beim Bäcker stehen, ob wir einkaufen gehen, ob wir einen Gebrauchtwagen kaufen, ob wir eine Wohnungsbesichtigung machen, ob wir im Schwimmbad stehen, egal wo wir sind, wir haben immer Interaktion. Wir sind ja soziale Kreaturen und brauchen auch den Austausch. Und es hilft ungemein, die Emotionen anderer verstehen und einordnen zu können. Das sagt zumindest die Forschung, ja.
Ja, hast du ein Beispiel für uns, wie genau das im beruflichen Kontext stattfinden könnte? Ich komme darauf, weil du ja eingangs schon gesagt hast, dass emotionale Intelligenz ein relativ abstrakter Begriff ist und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Hörerinnen und Hörern ganz ähnlich geht. Tatsächlich habe ich gestern Abend meinem Mann noch erzählt, dass wir uns heute zur Podcast-Aufnahme treffen und er sagte auch, emotionale Intelligenz habe ich noch nie gehört. Also im beruflichen Kontext, hast du ein Beispiel für eine Situation, wie emotionale Intelligenz hilft?
Ja, nehmen wir mal einen Termin, vielleicht man selber, einem selber ist Pünktlichkeit wichtig und ich habe eine Besprechung mit ein, zwei Kollegen und Kolleginnen und ich bin pünktlich und der oder die Kollegin kommt verspätet rein. Ich weiß von mir, dass mich das irgendwie triggert, weil ich war pünktlich, ja, also was verplemperst du bitte meine Zeit, ja, ich warte jetzt eine Viertelstunde, dass du jetzt kommst. Das, was dann in einem passiert ist, man wird innerlich ein bisschen angespannt vielleicht, vielleicht merkt man selber an sich, ich bin schon wieder, ja, zumindest nicht ausbalanciert. Ich bin, vielleicht bekomme ich einen trockenen Hals, weil es mich einfach nervt, weil es wiederholt passiert. Und das, der Forscher spricht man da gerne mal von so somatischen Markern. Also das sind körperliche Regungen, die ich in mir habe. Und wenn ich mich mit diesem Phänomen beschäftige, dann merke ich diese Marker. Und dann kann ich auf die selber eingehen, noch bevor die Reaktion von mir deutlich wird und ich vielleicht denjenigen, der zur Tür reinkommt, anflaume und sage, mein Gott, was kommst du zu spät? Ja, vielleicht gibt es dafür einen triftigen Grund, dass derjenige zu spät kommt. Vielleicht hat er auf dem Weg einer älteren Dame, der Einkauf runtergefallen ist, noch die Einkaufstüten wieder eingepackt und ihr angeboten, sie ihm nach Hause zu bringen. Also irgendwas sehr Ehrenvolles. Und er oder sie kommt deshalb verspätet und ich unterstelle ihm oder ihr einfach mal, dass er vielleicht böswillig kommt. Also ich bin dann vielleicht geladen und da kann ich meine eigene Emotion regulieren. Das ist die Regulation der eigenen Emotionen. Der Kniff ist eigentlich auch, dass ich andere Menschen einschätzen kann und wahrnehme, wenn ich in Gesprächssituationen bin, in der Arbeitssituation, im Privaten genauso, wie jemand gerade fühlt, ob jemand gerade ausgeglichen ist, ob jemand gerade angespannt ist, ob jemand gerade nervös ist, ob er sich schnell reizen lässt. Und ich wäre ja wahnsinnig in einem Gespräch, wo jemand sitzt, der eh schon leicht reizbar ist, ihn dann auch zu reizen. Ja, natürlich, weißt du, manchmal gibt es auch Kollegen oder Menschen im Privaten, wo ich denke, ach, wie schön wäre es, all diese Emotionen oder alles gar nicht wahrzunehmen, weil dann kann ich einfach drüber brettern und sag hinterher, zieh die Naivitätskarte, sag, habe ich gar nicht gemerkt, dass der so bei dem Thema so empfindlich ist. Damit will ich nicht sagen, dass mir das alles auffällt. Ich spreche jetzt viel von mir. Das ist immer schwer von sich aus zu sagen, man ist emotional intelligent. Das hat häufig was mit Sensibilität auch zu tun, ne? Dass man in Räumen mit Personengruppen wahrnimmt und einschätzen kann, was dort gerade passiert.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Also vor allem zu diesem Thema, wie oder ob sich emotionale Intelligenz überhaupt messen kann, lässt. Also was sind so Indikatoren, woran man überhaupt erkennt, dass man emotional intelligent ist? Was mich vorab nochmal interessieren würde, weil du es vorhin auch ganz schön, finde ich, erklärt hast, die eigenen Emotionen zu regulieren in solchen Beispielen, wie du das gerade genannt hast. Wie schaffe ich das?
Üben, üben, üben. Wahrscheinlich. Also wir kennen doch alle Situationen, wo wir unter die Decke gehen, ne? Und wahrscheinlich ist die Auseinandersetzung mit sich selber schon der erste Schritt. Das sage ich auch, wenn ich Coachings anbiete mit Führungskräften, die auch da sagen, boah, da habe ich eine kurze Zündschnur. Dass man sich einfach damit beschäftigt, dass derjenige oder diejenige auch merkt, da hat sie eine kurze Zündschnur. Dass man überlegt, warum hat er oder sie eine kurze Zündschnur? Oder warum eskaliert ein Gespräch? Und man kann das durchaus lernen, besser mit solchen Situationen umzugehen und auch besser Emotionen an sich zu deuten. Man muss sich halt auch auf eine gewisse Reflexion einlassen, an sich selber.
Und wenn man das lernen will, wie schafft man das? Also liest man ganz viel, hört sich Podcasts an. Ich stelle mir das in der Praxis unheimlich schwer vor, eben weil es so abstrakt ist. Hast du da Tipps?
Ja, also natürlich, das Forscherherz in mir würde natürlich sagen, kauf dir ein Buch. Ja, dann liest es und dann weißt es. Ne? Und in der Theorie ist die Theorie noch nie gescheitert und dann ist es auch kein Problem. Das ist natürlich jetzt der Weg, der wahrscheinlich nie funktioniert. Es hat viel mit Verhaltensänderungen zu tun, wenn man man hat ja was gelernt, wie man sich verhält in Räumen, wie man Situationen interpretiert und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Buch ist. Man kann sich, wenn man das Thema interessiert, kann man sich dazu einen Podcast anhören, aber wahrscheinlich ist es auch die Beschäftigung mit sich selber dazu und das kann man idealerweise mit einem machen, der sich darin auskennt. Das sind Coaches in Unternehmen, dass man oder auch freiberufliche Coaches, auch da gibt es auch Führungskräfte-Seminare, wo es auch so Auskopplung oder Modulangebote dazu gibt. Wichtig ist nur, dass es einfach individuell passiert, ne? Dass man sich selber sich damit beschäftigt und auch die Chance hat, mit einem Experten das zu interpretieren und zu besprechen. Und dann gibt es ganz viele Techniken. Also zum Beispiel, du hast vielleicht ein Konfliktgespräch, da stellen wir jetzt mal, du sitzt bei mir und du sagst, boah, ich hatte wieder ein Gespräch, das ist total schief gelaufen mit einer Kollegin. Und da kann ich erstmal sagen, ist ja interessant. Ne, das hilft mir nicht mehr viel. Das hilft dir auch nicht viel, mir von dem Gespräch grundsätzlich zu erzählen, weil du natürlich mir nur dein Filter berichtest. Das ist ja so in uns drin, ne? Wir berichten ja nur das oder hören das, was wir auch hören wollen. Und natürlich, wenn du mir deutlich machen willst, dass dir Unrecht widerfahren ist, dann wirst du mir noch nur die Geschichte erzählen, die auch natürlich in die Story passt. Da gibt es Übungen, das nennt sich als Beispiel Zwei-Stühle-Technik. Dann kann man sagen, wir haben das Gespräch und es sind dann zwei Stühle. Dann setzt du dich auf den einen Stuhl und sagst, was du gesagt hast zu der Person. Dann setzt du dich auf den anderen Stuhl, wirklich physisch. Und dann frage ich dich, was hat wohl die Person gedacht, als du das gesagt hast? Was kam bei der Person wohl gedanklich erstmal an? Dann denkst du dich in die andere Person und überlegst, wie das so angekommen ist. Und dann sagst du, dann frage ich dich, was hat denn die Person dann gesagt? Und dann sprichst du es aus und dann gehst du in deinen Stuhl wieder, wechselst den Platz und dann sagst du so, wie kam das bei dir an, was sie gesagt hat? Ja, und das ist der Perspektivwechsel. Das ist jetzt das Wort, ist etwas spät gefallen dafür, dass ich das, dass das so wichtig ist, ne? Also der Perspektivwechsel, dass ich auch verstehe, warum mein Gegenüber es vielleicht so interpretiert, obwohl ich es vielleicht gar nicht so gemeint habe und wie das dazu kommt. Und das ist halt eine gewisse, also benötigt eine gewisse Bereitschaft auch von dir, dich in die Position eines anderen zu versetzen. Und das sind manchmal auch Kollegen oder Kolleginnen oder im Privaten sind das Freunde, Nachbarn. Das müssen nicht Menschen sein, die einem sympathisch sind. Und dann ist das schon von dir ein wichtiger Schritt zu sagen, ich versuche mal, die Seite des anderen auch zu verstehen. Und das ist für viele nicht einfach, aber das kann man lernen.
Das klingt ja auch so, als sei emotionale Intelligenz eine Fähigkeit, die einem besonders auch im beruflichen Kontext wahnsinnig viel bringt. Also tatsächlich, dass das Leben im beruflichen Kontext sehr viel einfacher macht. Würdest du das so unterschreiben, dass es schon eine wichtige Gabe ist, dass man das kann?
Ja und nein. Also ein entschiedenes Jein kann ich dir dazu mitgeben, weil ich glaube schon, und das sagt auch die Forschung, also auch die harte Forschung sagt, dass wir haben ein Projekt gemacht mit einem Team mit der Uni Twente zusammen und meiner damaligen Doktorandin. Und da haben wir uns Führungskräfte angeguckt in Familienunternehmen, wie da die Top-Führungskräfte, die CEOs mit ihrem Top-Management-Team, also die erste Führungsebene, wie hoch die in emotionaler Intelligenz scoren und welchen Einfluss das auf Teamzusammenhalt und Teamintegrität und Teamwirksamkeit lädt und das am Ende auf Unternehmensperformance einzahlt. Und wir konnten da auch feststellen, und das hat uns, da wurden wir auch bestätigt von anderen schon, die Ähnliches herausgefunden haben, dass emotional intelligentere Teams und Führungskräfte gepaart mit einem Führungsstil, der dazu passt. Wir haben das mit dem transformationalen Führungsstil getestet. Es gibt auch andere Führungsstile, die man dann nehmen kann. Aber das führt zu besserer Teamzusammenarbeit.
Der Führungsstil, den du gerade erwähnt hast, kannst du das ein bisschen konkretisieren? Was ist damit gemeint?
Also es gibt ja verschiedene Führungsstile und gibt es transaktionale Führung, transformationale Führung. Ich glaube, diejenigen, die das jetzt gerade hören, die können es in Ruhe mal nachschlagen. Die will ich jetzt damit auch nicht langweilen. Da geht es eher darum, dass, also transaktionale Führung ist eher, dass man über Ziele führt, ne? Ich gebe dir vor, was du machen sollst und dann wirst du daran gemessen. Transformationale Führung, das ist dann eher die Ebene, dass ich auch auf die Emotionen eingehe, dass ich versuche, das Beste aus meinem Team herauszuholen, auch wenn ich der Meinung bin, dass vielleicht nicht jeder vielleicht so leistungsfähig ist, wie ich es mir wünschen würde und dass ich einfach eine Bereitschaft habe, mich auf das Team einzulassen. Hat auch ein bisschen was mit dem Menschenbild zu tun. Und wir haben festgestellt, natürlich ist auch die transformationale Führung immer mal wieder auch kritisch gesehen. Es gibt ja eigentlich keinen Führungsstil, der nicht auch in der Wissenschaft mal kritisch beleuchtet wurde. Und das ist auch richtig so. Hat auch mal was mit der Situation zu tun, ne, in der man ist. Hat auch was mit den Rahmenbedingungen zu tun, mit den Kontextfaktoren. Hat auch was mit der Mannschaft zu tun. Ne? Wie ist der Reifegrad der Mitarbeiter? Einige wollen eine sehr klare Führung. Ja, ein Lagermitarbeiter, der vielleicht sagt, ich möchte einfach nur wissen, welche Paletten ich wo abstellen soll. Da will ich nicht erst gefragt werden, wie ich denn darüber denke und ob ich jetzt wertschätzend die Information erhalten habe, sondern ich will nur wissen, wo die Palette hin soll. Und das ist okay. Dann erfordert das vielleicht einen anderen Führungsstil, als wenn du ein Kreativitäts- oder ein Kreativteam führst. Die brauchen mehr Freiheit. Also das ist durchaus noch eine kompliziertere Geschichte. Und jetzt habe ich noch ein Haarfaden verloren, auf was
ich wollte. Ich hatte einen Führungsstil, nach dem Führungsstil gefragt. Du hattest vorhin verschiedene Führungsstilmodelle erwähnt und da wollte ich nachhaken, was genau das eine ist.
Okay, also alles klar. Ach, das ist immer so, weißt du, man kommt ins Reden und dann erzählt man und es ist ja auch so schön. Ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde, darüber berichten zu können. Und dann kommt man von einem aufs andere.
Das ist völlig in Ordnung und dafür bin ich da, um das Gespräch hoffentlich so ein bisschen zu lenken. Wir hatten vorhin ja schon das Thema emotionale Intelligenz im Zusammenhang mit, oder anders angefangen, dass viele Menschen vermutlich von sich selbst behaupten würden, emotional intelligent zu sein. Wie kann man das messen? Oder kann man es überhaupt messen?
Das ist ja so, wahrscheinlich Intelligenz oder Weisheit, das ist ja auf der Welt so gleich verteilt wie nichts anderes. Ne? Also jeder von sich ist ja der Auffassung, dass er davon gut ausgestattet ist. Ich glaube, jeder von sich würde sagen, bin intelligent zum Beispiel. Ne? Das würde man sich ja aber auch sagen. Und es ist auch schön, dass man sich so positiv sieht. Ne? Also das ist auch eine gute Haltung erstmal im Leben. Wie so vieles kann man es messen? Jetzt so ein alt-68er Spruch ist ja immer, ne? Es ist vermessen, Menschen zu messen. Aber ich bin kein Psychologe, könntest du am besten nochmal mit einem Psychologen dazu reden oder einer Psychologin, die sich damit beschäftigen. Aber Messmodelle zu unserer Persönlichkeit, zu Intelligenz, die gibt es durchaus. Dann gibt es Skalen, also das kann ein Fragebogen sein, den eine Person ausfüllt. In Bezug auf emotionale Intelligenz kann das der Meyer-Salvoy-Caruso-Test sein. Der ist relativ komplex. Es gibt aber auch für Praktiker einen einfachen Test, den Wong and Law-Test. Können sich auch die Zuhörer im Internet anschauen. Und da werden Items abgefragt. Also es ist ein Selbsttest. Und dann füllst du es einfach aus. Ja? Dann wirst du gefragt, bei dem ersten Test, der sehr komplex ist und der ist auch etabliert als stimmig und mit harten Forschungsdesigns auch belegt. Und da kommen so Fragen wie, ich kann mich bei Kollegen in die Emotionen hineinversetzen. Ich kann meine eigenen Emotionen verstehen. Ich weiß, wenn ich happy bin oder warum ich gerade nicht happy bin. Ja, ich kann von meinen Freunden die Emotionen anhand ihres Verhaltens erkennen. Ja, das sind so Itemabfragen. Da kann man sagen, ne, trifft voll zu, trifft gar nicht zu. Das Problem ist halt bei sowas, was würden wir kreuzen? Natürlich kreuzen wir immer, ne, rechts. Wir können das alles. Wir können unsere Emotionen verstehen. Wir können auch in kritischen Situationen uns regulieren. Oder vielleicht würden wir nicht eine 7 geben, aber vielleicht eine 5 oder so. Also tendenziell positiv. Und das ist das Problem ein bisschen in der Messung von diesen Selbsttests. Und da müssen wir halt gucken, wie wir das besser machen. Ne? Also woran liegt das, kann ich auch noch sagen, das ist auch kein Geheimnis. Man gibt ja mal nach Kriterien der sozialen Erwünschtheit Dinge an, ja. Das ist, ich würde ja niemals sagen, ich kann Emotionen anderer nicht verstehen.
Und wenn du sagst, man kann das besser machen, gibt es da konkrete Ansätze, wie man das tatsächlich verändern kann zum Positiven?
Also erstmal gibt es ganz große Skalen mit vielen Items, die man abfragt. Man kann also auch schauen, dass man mit mehreren Personen spricht, ja. Also als Beispiel, wenn du wissen wolltest, wie bin ich emotional intelligent oder habe ich da gewisse Ausprägungen oder Stärken, dann würde es vielleicht Sinn machen, dass du einmal so einen Fragebogen ausfüllst, aber auch deine KollegInnen, die mit dir arbeiten und die mit dir im Alltag zu tun haben und die dann auch beurteilen, ob du das hast, und dann kann man das matchen. Und dann hat man zumindest schon mal eine Relativierung da drin. Das hilft. Also wir haben es damals für unsere Erhebung gemacht und das war durchaus wirkungsvoll. Interessanterweise muss man auch sagen, da waren wir etwas kritisch. Die Führungskräfte haben sich da schon sehr gut eingeschätzt, auch kritisch eingeschätzt. Und die gesagt haben, ja, da bin ich nicht so gut drin, das haben auch die Mitarbeiter bestätigt oder die Teams. Daran sieht man mal wieder, wenn man es schafft, dass die Personen, die das erheben möchten, auch wirklich ehrlich sind. Dann hat man auch ein ganz gutes Trefferbild da.
Was ich mich jetzt frage, weil es auch gerade mal kurz fiel, emotionale Intelligenz, inwiefern unterscheidet sich die denn von klassischer Intelligenz?
Bei der emotionalen Intelligenz geht es maßgeblich um die Interaktion, um das Verstehen der eigenen Emotionen. Das sage ich jetzt mal als ein bisschen Münsteraner wahrscheinlich. Die Amis, die brauchen halt immer auch einen fancy Namen, ne, um ein Produkt rauszubringen und ein Instrument zu entwickeln. Da sind die Deutschen immer so ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube, wäre das ein Konzept gewesen, was aus dem deutschsprachigen Raum gekommen wäre, wäre das etwas technischer formuliert gewesen. Aber der Schwerpunkt liegt eigentlich eher in der emotionalen Verständnis. Ne? Also wie verstehe ich, dass Menschen, also Emotionen ist ein sehr komplexes Thema. Da geht es darum, wie sich Gefühle aus gewissen Reizen heraus abbilden. Ne? Das sind körperliche Regungen sein, aber auch kognitive Gefühle. Und das ist der Schwerpunkt liegt da eher in der Emotion als Intelligenz. Es hat wenig mit Bildungsstand zu tun, mit Geschwindigkeit in der Auffassungsgabe oder so. Also wahrscheinlich, habe ich jetzt nicht getestet, aber selbst Menschen, die vielleicht nicht auf der Intelligenzskala ganz hoch scoren würden, können trotzdem emotional intelligent sein.
Kann denn auch jemand, der beispielsweise schnell aus der Haut fährt oder vielleicht sogar fast schon cholerisch ist, kann derjenige oder diejenige auch emotional intelligent sein? Oder ist das eher so ein Indikator, wo man dann schon merken könnte eher schwierig sein?
Ich glaube, in der Diskussion darf man nicht von diesen Extremen sprechen, ne? Dass man sagt, man ist entweder emotional intelligent oder man ist es nicht. Also da gibt es halt sehr viel Grau. Das beschreiben auch immer diese Modelle. Auf deine Frage zurückzukommen, würde ich sagen, vielleicht kann er emotional intelligentär werden. Und das können ja durchaus tolle Führungskräfte, tolle Menschen sein. Das ist ja keine extra. Ich nehme mir morgens ja nicht vor, cholerisch zu sein. Das ist ja auch Teil ein bisschen der Persönlichkeit. Das ist ja auch ein bisschen der Vorwurf, der der emotionalen Intelligenz immer gemacht wurde, dass das Modell nicht ganz trennscharf zur Persönlichkeit ist. Ist aber auch durch ein paar Metastudien wieder gut widerlegt worden, ne? Dass das doch, wenn man die Skalen gut wählt, dass man das trennen kann. Ich glaube, wir sollten nie aufhören, uns zu arbeiten. Die Persönlichkeit, sagt man ja, die ist, auch die kann man ja messen, die ist mit Mitte 30 relativ stabil. Ja, also unsere Dinge wie Verträglichkeit, Offenheit für Veränderung oder solche Dimensionen, die sind eigentlich mit Mitte 30, sprechen wir darüber, sind die sehr stabil. Jetzt könnte man es einfach machen und sagen, ja, ich bin halt cholerisch. So bin ich halt. Da muss mein Team mich akzeptieren, wie ich bin. Da muss mich mein Ehemann so akzeptieren und meine Ehefrau muss mich halt so akzeptieren, wie ich bin. So bin ich halt. Hab mich halt so geheiratet und ich wurde halt so eingestellt. Boah, fände ich jetzt ein bisschen schade, wenn man das so irgendwie an den Haken hängen würde. Sagen, also ist natürlich der einfachste Weg, ne? Ich glaube aber schon, dass man auch mit solchen Leuten arbeiten kann. Und meistens, meine Erfahrung ist auch in Coachings, die Menschen fühlen sich selber damit ja nicht wohl. Also man merkt ja selber, dass einem die Hutschnur platzt. Und danach fühlen sie sich meistens auch nicht schlecht, aber denken sich so, ja, war jetzt nicht so geil, wie ich mich verhalten habe. Aber dann ist das halt schon passiert. Deshalb, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der weiß, er ist cholerisch, nicht tatsächlich auch ein Interesse daran hätte, ein bisschen daran zu arbeiten. Man wird vielleicht dadurch nicht der Menschenfänger oder der Immerversteher in allen Lebensphasen und immer der Ruhepol in allen kritischen und hitzigen Diskussionen. Aber man kann daran arbeiten. Und das komme ich wieder zurück, wenn wir sowas machen und wenn ich mit Menschen spreche, die an ihrer emotionalen Intelligenz arbeiten wollen oder sagen, ich bin häufig cholerisch. An sowas kann man ja arbeiten. Ich meine, ich bin jetzt halt kein Verhaltenstherapeut, ne? Aber in Coachings, in Führungskräfteseminars kann man mit sowas arbeiten. Man kann sagen, wann passiert das denn? Erzählen Sie mir mal, wann das letzte Mal passiert ist. Dann erzählt man, dann sind auch die Kontextfaktoren wichtig. Was war die Situation? Wer war noch im Raum? Was ist vorgeschehen? Was war noch im Hinterkopf? Man hat ja häufig Vorgeschichten, die auch das Ganze prägen. Und ich habe schon mal einem Kollegen mal empfohlen, dass in Situationen, in Gesprächssituationen, wenn er merkt, er fällt aus der Haut, es wird häufig ist es ja nicht so, dass man sofort einem die Hutschnur platzt. Ja, da habe ich ihm gesagt, dann wenn du merkst, es passiert was, was ist es denn? Er meinte, ja, dann schnürt sich mein Hals zu, dann merke ich schon gleich, ich flippe aus. Dann sprechen wir jetzt nicht über somatische Marker, aber dann sage ich schon, wenn das der Punkt ist, bevor was bei dir oder bei ihm passiert, versuch dich abzulenken. Und da kann man auch kreativ werden. Dann überlegt ja, was ist denn so die Möglichkeit, aus einer Situation rauszukommen? Und dann meinte er, ja, eine Besprechung, habe ich mal mein Telefon da liegen und dann meinte ich, aber was ist denn, wenn Sie einfach vorgeben, dass da mal gerade eine wichtige Nachricht gekommen ist und Sie müssen mal kurz raus? Ne? Und dann meinte er, ach ja, dann haben wir es mal ein bisschen durchgespielt. Also es das heißt jetzt nicht übrigens, wenn jetzt die Zuhörer mal jemanden im Gespräch erleben, der plötzlich raus muss, dass der gerade kurz vorm Explodieren ist, das soll es bitte jetzt nicht heißen, aber das hat er dann probiert und getestet und hat gesagt, naja, ich habe es so gemacht, ich merkte wieder, eine Situation war schwierig, da waren zwei Kollegen, mit denen ich auch eine gewisse Vorgeschichte habe, aber die sind wichtig für die Teamarbeit und die machen auch einen guten Job, aber manchmal ist auch meine Geduld mal am Ende. Da merkt er, es passiert was und dann nahm er sein Telefon und guckte da drauf und meinte, oh, tat so, als wenn da eine wichtige Nachricht gekommen wäre. Und dafür haben auch die Kollegen Verständnis gehabt und der ging raus. So, und es ist ein mehrfachstöckiges Bürogebäude. Und dann war der Deal, den ich mit ihm geschlossen habe, dann gehen sie doch mal raus und dann gehen sie mal komplett in den 7. Stock, Treppenhaus, kein Fahrstuhl, ja, und wieder runter. Das sind dann so wahrscheinlich 7-8 Minuten. Man hat sich körperlich bewegt. Man hat sich auch vielleicht ein bisschen wieder distanziert, tief durchgeatmet und dann kommt man wieder zurück in den Raum. Und dann ist es nicht passiert, dass man explodiert ist. Mhm. mein Gott, lange Geschichte jetzt auf so einen Punkt zu kommen. Aber das sind so kleine Beispiele, weißt du, da kann man, und da gibt es so viele Möglichkeiten, an sowas zu arbeiten. Das ist auch jeder Mensch anders, da ist auch jede Situation anders. Aber ich glaube fest daran, wenn man selber merkt, ich habe da ein Anliegen, an dem ich arbeiten möchte, dann kann man daran arbeiten. Und das sind wahrscheinlich Kleinigkeiten. Für den Zuhörer klingt das jetzt ein bisschen trivial, aber ihm hat das damals echt geholfen, in solchen Situationen nicht zu explodieren. Und so hat er sich verschiedene Tricks überlegt. Das wurde schon fast bei dem so ein kleiner Fuchssport, dass er sich überlegt, ich habe mir das überlegt, wie ich da aus der Situation rauskomme und wie ich dann reagiere. Und das Schöne ist, er wurde dadurch zufriedener. Die Kollegen haben zu ihm gesagt, in so einem Entwicklungsgespräch nach einem Quartal, dass er gelassener ist. Und dass die Zusammenarbeit deutlich besser geworden ist. Also ungefragt. Und das ist ja ein schönes Ergebnis.
Ja, absolut. Und Situationen zu verlassen ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor. Da lässt sich ja auch emotionale Intelligenz durchaus auch wieder im Privaten ganz gut anwenden. Wenn ich da an Kinder zu Hause denke und man manchmal sagt, ach Mensch, hier Partner, bitte übernimm mal, ich muss mal kurz raus aus der Situation.
Ja, und das wissen wir alle, ne, die Kinder haben. Man kann sie offen noch zum Mond schießen und gleichzeitig gibt man sie für kein Geld der Welt her. Da kann es mal gut sein, mal aus der Situation einmal rauszugehen und auch mal kurz nach 10 bis 10 zu zählen.
Ja, absolut.
Oder 100, nach Vorfall.
Ich muss ja gestehen, emotionale Intelligenz war mir bis dato nicht so richtig ein Begriff, bis ich auf LinkedIn deinen Post gelesen habe. Da hast du von dem FAZ-Interview berichtet und ich fand das so spannend, dass ich dich daraufhin angeschrieben und gefragt habe, Mensch, hast du nicht mal Lust, Gast zu sein in unserem Podcast? Dieser Begriff emotionale Intelligenz, ist das jetzt gerade so ein Modebegriff? Ist das gerade ein totaler Trend oder schon seit vielen Jahren Thema?
Das ist eine total schöne Frage, die du da stellst, weil ich habe sie für mich recht schnell beantwortet, als damals meine Kollegin, die Celeste Wildorm, die ist Organisationspsychologin an der Uni Twente, und die meinte, oh, let's do something with emotional intelligence. Und dann strahlte sie so, man ist ja mal in so Forschungsprojekten, überlegt mal, was machen wir denn so, was können wir dann machen, und sitzen wir zusammen und dann wird gebrainstormt. Und meine erste Reaktion war, ach du Jemini, das ist ja schon ein alter Hut, ne? Das ist ja mit Goldman, das ist ja schon vor über 20 Jahren so etabliert worden oder ist da entstanden. Man bildet sich ja manchmal etwas ein, dass man weiß oder man bildet sich ein, dass ein Forschungstrend schon etabliert ist. Man vergisst dabei etwas, nämlich, dass man vielleicht da einen Forschungsstand zu kennt, aber er noch nicht in der breiten Masse angekommen ist. Das ist so ein bisschen wie vielleicht Nachhaltigkeit. Das ist auch wissenschaftlich ist das gut erforscht. Also ich rede mal jetzt auch, es gibt die verschiedenen Formen der Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch und so und sozial. Aber ich habe das, es gab so eine Phase, wo ich auch dachte, ach, Nachhaltigkeit ist doch genug erforscht, wir wissen da alles drüber. Oder Unternehmensveränderungen, wir haben alles erforscht, wissen, warum Menschen reagieren oder nicht reagieren, warum sie Widerstände bilden. Und so ging es mir auch bei emotionaler Intelligenz, ach, das ist doch eigentlich etabliert, ist bekannt, es gibt dazu Skalen. Hier Wong and Law, eine gute Skala, validiert, harte Forschung, passt doch. Was wollen wir dazu machen? Und natürlich habe ich dann meine Kollegin überzeugt, wie es immer so ist, und mit einer kleinen Charmoffensive und meinte, das machen wir trotzdem. Und dann haben wir es auch gemacht und als wir auf die Unternehmen zugegangen sind, waren daran sehr interessiert. Also wir hatten wenig Probleme da, Unternehmen zu gewinnen, die mit uns dazu Experimente durchführen, beziehungsweise auch Interviews und Fokusgruppengespräche durchführen, weil die meinen, das ist total interessant. Und da merke ich so ein bisschen, dass so das Forscherherz muss da so ein bisschen mal vom Ross runter und sagen, wieso, wir kennen das doch alle. Nur was nutzt die Forschung, wenn es in der Praxis nicht ankommt? Das ist ja Transfer so wichtig.
Absolut. Welche Rolle, das frage ich mich gerade, spielt denn dabei auch vielleicht die sich verändernde Arbeitswelt? Also dass so Themen wie Work-Life-Balance wichtiger sind oder vielleicht auch veränderte Führungsstile heutzutage gelebt werden. Spielt das alles eine Rolle, dass emotionale Intelligenz jetzt vielleicht auch anders wahrgenommen wird?
Das kann gut sein, weil Führung ist auch eine andere inzwischen. Ne? Du hast als Führungskraft hast du plötzlich Mitarbeiter, die an deinem Büro sitzen, die aber auch zu Hause sitzen, an anderen Standorten sitzen. Die Situation gab es vor 20 Jahren nicht oder kaum. Ich habe das früher im Studium, darf ich gar nicht sagen, wann ich studiert habe, ne? Vor 20 Jahren, da hieß das Telearbeit, ne? Das war so der Begriff. Dachte ich, wie abstrakt Telearbeit, ne? Aber das war damals noch relativ neu und da hat sich halt Führung nicht viel mit beschäftigt, weil das auch keine Fragestellung für eine Führungskraft war oder ne, für eine Vorgesetzte. Das haben wir jetzt. Also Führung verändert sich. Die Ansprüche der Mitarbeiter oder Mitarbeitenden verändern sich. Aber auch die Aufgabeninhalte verändern sich. Die Aufgabenpakete werden schneller. Und da brauchst du auch eine andere Führung und auch natürlich ein anderes Verständnis, was meine Teams, was meine KollegInnen brauchen. Und deshalb ist das schon wichtig, sich damit zu beschäftigen.
Eine Frage hätte ich tatsächlich gerne noch zum Schluss, weil es ja auch in unserem Gespräch immer wieder um das Thema ging, dass man emotionale Intelligenz durchaus lernen kann. Ist die zumindest in Teilen auch irgendwie angeboren oder ist man tatsächlich komplett blank und muss das im Laufe seines Lebens lernen? Kannst du dazu was sagen?
Also jetzt bin ich ja kein Entwicklungspsychologe oder so, ne? Aber ich glaube schon, eine gewisse Sensibilität haben wir in uns, in unseren Prägephasen erlernen wir das schon. Einige sind daran ausgeprägter, einige weniger. Das kann vielleicht an, also jetzt redest du gerade mit dem Laien, ne? Aber wenn ich vielleicht in der Familie aufwachse mit mehreren Kindern, habe ich das mehr erlebt, dass mal irgendwelche Stimmungen am Tisch sind, als wenn ich vielleicht ein Einzelkind bin. Also das hat schon was mit auch dem Aufwachsen zu tun. Ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, naja, ist mir nicht in die Wiege gelegt, habe ich halt nicht. Ne? Also ich glaube, wir sollten da alle einfach bereit sein, an uns zu arbeiten. Der eine ist damit vielleicht eher gesegnet, der andere nicht. Es muss aber auch nicht heißen, dass emotionale Intelligenz immer so toll ist. Also stell dir mal vor, du kannst in Situationen, kriegst du permanent die Stimmung anderer mit. Es ist ja Phänomen der Hypersensibilität. Das ist ja nicht, diese Menschen führen ja kein einfaches Leben, weil die permanent alles mitbekommen. Deshalb, wie so oft im Leben maßvoll ist wahrscheinlich der Kniff. Ne? Es ist gut, Situationen einschätzen zu können. Es ist gut, Menschen einschätzen zu können. Ich glaube auch, da hat was Lebenserfahrung mit was mit zu tun. Mhm. Berufserfahrung. Man ist vielleicht auch ein bisschen gnädiger mit anderen, was man vielleicht in jungen Jahren nicht so war. Ich erinnere mich an Arbeitssituationen mit Kommilitonen während meines Studiums und dann lief was nicht, was ich so wollte oder die machten nicht so, wie ich wollte. Ach Gott, ich hätte mich um Kopf und Kragen. Aber dann dachte ich, ich flippe gleich aus. Und da bin ich auch immer ausgeflippt und danach dachte ich, ja, hat nichts gebracht. Und das wird mir heutzutage überhaupt nicht mehr passieren. Weil ich weiß, es bringt halt nichts. Und was soll ich jetzt hier ausflippen? Also ich glaube auch, Lebenserfahrung hilft damit und man wird auch einfach gnädiger mit dem anderen. Wir wissen alle, wir haben Schwachstellen, wir haben alle weiße Flecken in uns und wir sind da nicht perfekt. Und das ist auch total okay. Und wenn ich finde auch genauso, wenn einmal die Hutschnur platzt oder einer mal ausflippt, finde ich das auch okay. Dann soll er das mal machen und das steht ihm auch zu. Und meistens passiert es ja nicht grundlos, dass wir einfach da ein bisschen gnädiger miteinander sind im Umgang, ne? Und auch da wertschätzend sind, deshalb angeboren. Ich glaube, einige haben das schon ein bisschen mehr in die Wiege gelegt bekommen, auch in der Erziehung und im Umfeld. Soll aber nicht heißen, wenn man da sehr, sehr gut schon ist, dass das Leben unbedingt einfacher ist.
Ja, absolut. Ja, und es kommt ja auch immer wieder auf die jeweilige berufliche Situation an. Das hatten wir auch vorhin schon im Gespräch. Also diese kreative Bereiche, macht das da Sinn oder nicht? Oder arbeite ich jetzt in einem Lagerraum, wo jemand vielleicht eher sagt, Mensch, ich brauche hier aber jetzt auch klare Anweisungen und emotionale Intelligenz ist da jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt das, was jetzt primär wichtig ist. Also ein vielschichtiges Thema, habe ich gelernt. Ein Thema, was aber wichtig ist, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Und auch eins, was man tatsächlich, wenn man es will, gut lernen kann. Ich danke dir, Frank, für dieses Gespräch. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Ist wieder eine schöne Facette von Wissenschaft, die an unserer Hochschule betrieben wird. Eine allerletzte Frage habe ich noch zum Schluss. Wann hattest du das letzte Mal Kopfhörer auf und was kam da heraus?
Jetzt muss ich aufpassen, dass sie nicht die Schutzpolizei mithört. Ich hatte es nämlich auf dem Weg hierher. Ich weiß, in Münster fährt man Fahrrad, aber ich komme aus Osnabrück, da muss ich ein bisschen weiter fahren. Deshalb saß ich im Auto und ich hatte gerade im Auto einen Kopfhörer auf der einen Seite zumindest. Und du, ich war gut gelaunt und bin nach Münster. Mir geht es immer gut, wenn ich nach Münster reinfahre. Ich finde Münster ist eine super Stadt. Ich freue mich immer, hier reinzufahren. Und dann fahre ich aus dem Norden rein, sehe den Dom und da geht es mir einfach gut. Und dann bin ich Richtung Innenstadt gefahren und dann habe ich irgendwie gedacht, ach komm, bringst du mal auf Touren. Und dann habe ich, also nicht lachen, die Disco-Partisaner, müsst ihr mal schauen, wer der Interpret war. Da bin ich jetzt nicht ganz so firm drin. Aber da war ich in der Stimmung und deshalb meine Playlist mir vorgeschlagen. Das fand ich prima und das hat mich leichtfüßig hier zu euch in die Jüfer-Stiftung gebracht. Und das war das letzte Lied, was ich auch noch im Kopf hatte, auch als ich hier zu dem Büro reinkam.
Klingt nach einem sehr guten Start in den Tag.
Ja.
Und packen wir auf jeden Fall in unsere Playlist, die wir aufgebaut haben. Wir fragen immer alle unsere Gästinnen und Gäste nach Musik, die sie zuletzt gehört haben, und packen die Titel dann in unsere Playlist.
Wunderbar.
Ich danke dir, Frank, für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und jetzt seid ihr gefragt. Habt ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns, dann meldet euch gerne via Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de bei uns. Und ansonsten freuen wir uns über positive Bewertungen auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid.